Und dann hat Basel wieder einen Bundesrat gehabt. Nach 50 Jahren.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Est élu avec 134 voix.
Beat Jans.
Monsieur Beat Jans.
Der Beat Jans ist neuer Bundesrat. Es war ein Tag, der eigentlich sonst gar nicht so viel verändert hat im Bundesrat. Und doch war es auch ein Tag, der noch recht lang nachhallen wird. Was ist dort genau gelaufen zwischen SP und Grünen? Warum hat die SVP schon wieder die Josic gewählt? Und warum ist die Josic schon wieder nicht führen gegangen? Gibt es einen Grund für die schlechten Resultate von der Karin Keller-Sutter und der Elisabeth Baumschneider? Und warum weil nur so wenig die Viola Amherd als Bundespräsidentin? Das diskutieren wir jetzt, und zwar in einer aktuellen Folge vom Politbüro. Wir machen das der Würde vom Anlass angemessen in Vollbesetzung. Und zwar hier in Bern. Bei mir ist der Markus Häfliger. Auch in Bern, aber bei Zweitweg ist Raffaella Bieder. In Zürich sitzen Jacqueline Büchi und der Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser und ich wohne seit heute wieder in einem Kanton, wo ein Bundesrat herkommt. Hoi zusammen.
Hoi und herzliche Gratulation, Philipp.
Hoi zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ich würde gerne mit einem Ton anfangen. Kennt ihr das? Das sind die Rothausglocken von Basel, vom Rothaus, wo am 17. Dezember 1959 zum letzten Mal ein Basler zum Bundesrat gewählt worden ist, hat man diese Glocke 15 Minuten lang noch läuten. Der aktuelle Ratspräsident vom Grossen Rot, Bülent Peckermann, hat diese Tradition wieder aufleben und dann ist es so gewesen, dass heute nach dem Mittag beim Rothaus die Glocke 15 Minuten geläutet haben. Und das wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen, ohne euch eine Frage zu stellen.
Danke für die Info.
Hey, habt ihr aber noch nicht gewusst, oder? Aber jetzt kommt tatsächlich eine Frage. Wie habt ihr den allerersten Auftritt vom neuen Bundesrat Beat Jans gefunden?
Ich habe ihn sympathisch gefunden. Staatsmännisch auch, der erste Auftritt vor dem Parlament. Auch menschlich, also die spontane Regung, Gefühlsregung, wo er gemerkt hat, dass seine Familie oben auf der Besuchertribüne ist. Er hat auch teilweise, finde ich, spezielle Wortwahl gehabt für einen Bundesrat oder einen gewählten Politiker. Er hat Mitmenschen zum Beispiel angesprochen. Das ist auch ein Begriff, den man sonst nicht jeden Tag hört. Ja, also ein denkwürdiger Auftritt.
Ich würde auch die menschliche Dimension rausstreichen. Mir hat es sehr gut gefallen, wo es nach der Wahl in das Kämmerli gegangen sind, in den, wie heisst es, Salon de la Présidence, wo es ein Bundesratsfoto gibt und so. Und dann ist er begrüßt worden von allen neuen oder von allen bisherigen Bundesratsmitgliedern, oder er hat sie begrüßt. Und es ist so ein sehr schweizerischer Moment gewesen. Eigentlich bei jedem hat er jetzt nicht recht gewusst, soll er drei Küsschen geben, soll er die Hand geben, soll er umarmen. Und es ist alles so ein bisschen verkrampft gewesen, aber auch wahnsinnig sympathisch und herzig.
Ich möchte da gerade anschliessen. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren so in der Deutschschweiz in der Begrüßungsformel so die Entwicklung erlebt, von dem Handshake zu den drei Küsschen zu der Umarmung. Und wir haben heute gesehen, dass jetzt mit dem heutigen Tag die Umarmungen auch in der Landesregierung angekommen sind.
Ich würde dazu eigentlich gerne nicht mehr weiter sagen, weil Bundesräte werden nie mehr so sehr gelobt wie in dem Moment, wo sie ihre erste Speech halten. Richtigerweise. Nachher schaut man dann kritisch auf ihre Arbeit und auf ihre Auftritte. Ich hätte einfach jetzt in dem ganzen letzten Jahr noch gerne den Kopf von Beat Jans gesehen, weil es ist schon noch interessante Entwicklung. Er hat eigentlich noch vor einem guten Jahr, hat er sich so gut wie keine Hoffnungen können machen, dass er jemals Bundesrat wird. Die Konstellation hat ungünstig für ihn ausgesehen. Die SP musste ihre Bundesrätin Simonetta Sommaruga ersetzen. Es sind alle davon ausgegangen, dass es eine Frau aus der Deutschschweiz wird. Und dann wäre klar gewesen, wenn der Alain Berset dann einmal zurücktretet, dann müsste es eine Person aus der Westschweiz sein. Dann ist die völlig überraschende Wahl von Elisabeth Baumschneider, von Jurassierin Elisabeth Baumschneider gekommen im letzten Dezember. Und auf einmal hat das total gekehrt. Auf einmal ist der Jans quasi aus dem Stand raus zum Top-Favorit geworden für die Nachfolge von Alain Berset. Ja, es zeigt ein bisschen, wie schwer planbar so eine Karriere manchmal sein kann. Und ich hätte noch so gerne ein bisschen mitverfolgt, wie sich das bei ihm im Kopf jetzt im Verlauf des letzten Jahres, was sich da alles abgespielt hat.
Wenn wir jetzt schon kritisch mit der eigenen Arbeit beschäftigen, Fabian, du hast ganz am Anfang von dem Rennen gesagt, dass es zu 52% eher zum Pult geht. Jetzt haben wir gesehen, dass der Jan Pult eigentlich gar keine Chance hatte in diesen Wahlen. Was ist da passiert?
Da hast du mich genötigt, eine Prognose zu geben. Apropos, da habe ich den verhängnisvollen Satz gesagt. Ja, es ist effektiv so. Ich habe ganz kurz oder direkt nach der Nomination von den beiden offiziellen SP-Kandidaten Jans und Pult, habe ich den Pult ganz leicht im Vorteil gesehen, und zwar einfach aus einem statistischen Grund. Es kommt sehr selten vor, dass das Parlament Kandidaten im Bundesrat wählen, die nicht im Parlament sitzen. Der letzte Fall war vor 16 Jahren, Evelyn Wipper-Schlumpf, wo ein ganz spezieller Fall war. Oder? Sie war Sprengkandidatin gegen den Christoph Blocher. Und seither sind eigentlich alle gescheitert, die es von außerhalb vom Parlament aus versucht haben. Also, letztes Jahr haben wir das Beispiel vom SVP-Kandidat Hans-Uli Vogt gehabt, hat nicht geklappt. Früher haben wir den Norman Goppi gehabt, auch SVP, hat nicht geklappt. Karin Keller-Sutter bei ihrem ersten Versuch 2010, wo sie noch St. Galler Regierungsrätin war. Das hat ebenfalls nicht geklappt. Sie hat dort gegen Johann Schneider-Ammann verloren. Also rein einfach aus dem Grund, dass das Parlament sehr selten Leute wählt, die nicht aus der eigenen Reihe stammen, habe ich als leichten Vorteil für Jan Pult gesehen. Aber ja, der ganze Wahlkampf, der sich dann nachher entfaltet hat zwischen diesen zwei Kandidaten, der hat dann natürlich noch ein gewisses Mass an Dynamik in das Ganze hineingebracht. Da reden wir ja vielleicht noch drüber.
Wenn man jetzt sieht, wie das Rennen gelaufen ist, muss man auch sagen, es war total ungleich gewesen. Der Jan Pult hat wirklich keine Chance gehabt. Warum ist das so gewesen?
Also wir haben ja schon seit ein paar Wochen hier im Politbüro das gesagt. Wir haben es auch in verschiedenen Zeitungsartikeln geschrieben, dass wir den Jans klar favorisieren. Seit der Nomination eigentlich oder seit so ein paar Tagen nach der Nomination. Was für mich die ganz grosse Überraschung ist, trotzdem wie schlecht der Jan Pult abgeschnitten hat. Oder sein bestes Resultat war 54 Stimmen im zweiten Wahlgang, und das ist schon sehr wenig. Er ist immer hinter dem Josic, dem wilden Kandidat, geblieben bis in den dritten Wahlgang. Und wenn du fragst, warum, ich sehe zwei Gründe. Erstens mal hat sich im bürgerlichen Lager sehr stark die Erzählung durchgesetzt, dass er sehr, sehr links sei und dass er noch viel zu jung sei mit 39 und nur 4 Jahren Bundesparlamentserfahrung. Das ist Grund eins. Und der zweite Grund, glaube ich, heute, dass er vermutlich auch im linken Lager, auch in seiner eigenen Partei, weniger Stimmen gemacht hat als wir. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er in der SP eher mehr Stimmen machen wird als der Jans. Und ich glaube, heute im Nachhinein, was ihm auch noch geschafft hat, ist auch die Angst bis ins eigene Lager, dass er dann sehr lang würde im Bundesrat bleiben und so auch allfällige weiteren Aspiranten aus der SP für sehr viele Jahre den Zugang im Bundesrat verbauen. Oder? Und da hat schon noch zwei, drei, die mindestens mittelfristig auch Ambitionen haben.
Was man vielleicht noch ergänzen könnte als dritter Faktor, ich habe die zwei Faktoren sehr gut gefunden, Markus, kann ich nur unterschreiben, ist so sein Auftritt, der vielleicht ein Ticken zu selbstbewusst war. Ich glaube, das ist im schweizerischen Parlament etwas, das nicht gut ankommt, zu selbstbewusste Politiker und Politikerinnen. Das letzte Mal hat man beispielsweise auch gesehen bei der Eva Herzog. Dort hat man ihr unterstellt, sie sei zu distanziert. Sie käme zu, ja, also distanziert bis arrogant über. Also es geht ja ein bisschen ins Gleiche rein. Und ich glaube, das ist der Auftritt, wie er vor den Fraktionen geredet hat, wie er vor den Bauern geredet hat und so weiter. Das hat dann wie noch als dritter Faktor dazu beigetragen, dass er nachher nicht mehr der Favorit war. Also neben diesen zwei, der Altersfrage und der zu linken Ausrichtung innerhalb der Partei, die Markus vorher gesagt hat.
Ich komme vielleicht noch mit einem weiteren Faktor oder mit einer Erklärung, die nicht von mir ist, wo ich auch nicht sicher bin, ob sie stimmt, aber ich wirf sie jetzt einfach mal noch in die Runde, weil das, was ihr gesagt habt, war sehr überzeugend gewesen. Ich habe vorher mit dem Bundesratshistoriker mit dem Urs Altermatt telefoniert, der ja seit Jahrzehnten dazu forscht, die Bundesratswahlen beobachtet, Bücher geschrieben hat und so. Und er hat einerseits noch gefunden, dass der Daniel Josic am Pult wahrscheinlich Stimmen weggenommen hätte, mit der Begründung, dass die Leute, die gerne einen Bundesrat aus der östlichen Landeshälfte hätten, dass die dann vielleicht für den Josic gestimmt haben und nicht für den Pult. Eben, ich sage, ich bin nicht ganz überzeugt davon, weil die zwei ja doch ein sehr unterschiedliches politisches Profil haben. Weil, eben, wie ihr es schon gesagt habt, der Pult als sehr links gilt und darum in den Bürgerlichen nicht unbedingt gepunktet hat und die Stimme für den Josic hingegen eher aus dieser Ecke dürften kommen. Ja, aber vielleicht.
Also, die Regionenfrage, die du jetzt ansprichst, Jacqueline, das halte ich jetzt im Fall vom Pult Josic für nachrangig. Ich glaube, dort ist es wirklich um die politische Ausrichtung gegangen und was mir vorher Leute aus der SVP gesagt haben, es war auch ein bisschen eine Retourkutsche gewesen, wegen der Stimme oder wie sich die Stimme verteilt hat beim Ignacio Cassis, dass man hätte können merken, dass die Stimmen, die auf den grünen Kandidat gegangen sind, eben bei weitem nicht nur die Grünen und GLP, wo ja, GLP hat ja gesagt am Anfang, dass sie etwa zur Hälfte werden, den grünen Kandidat wählen. Und wenn man das zusammenzählt, dann ist klar, dass noch ein substanzieller Teil aus weiteren Fraktionen hat müssen den grünen Kandidat wählen. Und das ist in der SAP nicht gut angekommen, weil man der SP unterstellt, dass sie Stimmen, die aus ihrer Fraktion gekommen sind. Und es sei doch vereinbar gewesen, dass man sich an Konkordanz haltet und so weiter.
Dort hat man aber das Gefühl gehabt, sie haben gerade eigentlich darauf gewartet, dass das passiert, oder? Wo die Wahl war vom Cassis, und er hat ja nicht so schlecht abgeschnitten, wie man es hätte können erwarten im Vorfeld. Wo die Wahl war, sind sofort die Stimmen losgegangen, gerade auch bei sehr bürgerlichen Publikationen hat man dann sofort Leute interviewt, die gesagt haben, so, jetzt haben wir quasi den Freipass, um bei der SP auch anders zu wählen, als man das, oder nicht auf dem Ticket wählen. Also, ich habe das Gefühl, quasi Kausalität ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das zur Kenntnis genommen hat und dann reagiert hat, sondern dass man sehr dankbar das aufgenommen hat, den Pass.
Aber was gegen die These spricht, also was du ja jetzt sagst, impliziert ein bisschen, ja, das ist eine Absicht und sogar ein bisschen ein Plan, oder? Was da dagegen spricht, ist, dass es dann schlussendlich doch nicht so viele Stimmen gewesen sind, die auf den Josic empfallen sind. Wenn das koordiniert gewesen wäre im bürgerlichen Lager, hätte man da auf eine grössere Stimmenzahl kommen können, sodass der Josic Jans ernsthaft hätte können gefährlich werden.
Ich sehe es wie Jacqueline, weil man muss schon sehen, das ist nicht eine spontan entstandene Sache vom heutigen Wahltag gewesen. Es hat in rechtsbürgerlichen bis rechtsnationalen Publikationen im Vorfeld massive Kampagnen pro Josic gegeben. Das Ticket von SP ist für unwählbar erklärt worden. Und ich denke, der Daniel Josic, der hätte die Stimme, die er gemacht hat, hätte er so oder so gemacht. Also ob es dann 5 Stimmen mehr oder weniger gewesen wären, aber dem ist eine starke Kampagne vorausgegangen. Darum glaube ich, ja, das das ist in dem Sinne nicht eine Überraschung, dass er jetzt doch ein beachtliches Resultat gemacht hat, am zweitmeisten Stimmen hinter dem gewählten Beat Jans. Im Fall von Jan Pult muss man ja sagen, es hat für ihn persönlich ein bisschen Tragik. Der Beat Jans, der wird absehbar nicht ewig im Bundesrat bleiben, er ist ja schon fast 60, das heisst, ja, so 8, vielleicht 10 Jahre. Und der Jan Pult wäre dann eigentlich im besten Bundesratsalter. Also er hätte, wenn er sich jetzt geduldet hätte, denke ich, hätte er mit mehr Chancen können, in 2 Legislaturen oder so sich um die Nachfolge von Beat Jans zu bewerben. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber jetzt trägt er natürlich ein bisschen den Stempel vom schon mal gescheiterten Kandidaten und das macht es dann nicht einfacher.
Hat ja Karin Keller-Sutter genau auch so gemacht. Genau gleich.
Ja, aber es gibt schon nicht so viele Beispiele wie sie. Also Leute, die einmal gescheitert sind bei einer Wahl, die versuchen es meistens nicht noch 2. Mal und wenn sie es doch versuchen, dann fallen sie dann halt etwa die mal auf die Nase. Man hat es jetzt aktuell wieder bei Evi Alemann gesehen, der SP-Regierungsrätin aus Bern, die jetzt zum 2. Mal vergeblich kandidiert hat bzw. sich um Nominierung beworben hat bei der SP.
Es gibt verschiedene Theorien von euch, woher die Stimmen für Daniel Josic gekommen sind. Kann man das nicht noch ein bisschen genauer sagen?
Das ist heute auch beim Apéro nachher, wo recht fein war, muss ich sagen, nach der Wahl. Und die Leute haben sich auch wirklich drauf gestürzt, weil nach 6 Stunden und 24 Minuten sind wirklich alle ein bisschen unterzuckert gewesen.
Leckerli hat es gar nicht
gehört. Nein, die grosse Frage ist dort wirklich gewesen, da sind auch Leute zu mir gekommen, woher kommen die Josic-Stimmen? Und ich habe da einerseits eine Theorie, die aber teilweise auch durch Gespräche gestützt ist, die ich den ganzen Morgen geführt habe. Es ist, wie Jacqueline ausgeführt hat, es ist mindestens vordergründig eine Reaktion auf die vereinzelt, oder es sind, wie viele SPler haben eigentlich für den grünen Kandidat gestimmt? Wir können vielleicht nachher noch schnell über das reden, aber jetzt, es ist Gegenreaktion gewesen. Und was ich sicher weiss, also die Stimmen für die Josic, die kommen fast ausschließlich aus bürgerlichen Parteien, da bin ich sicher. Und zwar bin ich auch sicher, sie kommen aus allen drei bürgerlichen Parteien, also sprich SVP, FDP, Mitte. Und auf was stützt sich das? Ich glaube, der Josic hat unter den Ständeräten, wo er ist ja Ständerat, hat er unter den bürgerlichen Ständeräten vermutlich in allen drei bürgerlichen Parteien Stimmen gemacht. Von Leuten, die sagen, den kennen wir. Das ist ein Phänomen, das sich in vielen Bundesratswahlen zeigt, dass die Ständeräte auf Ständer, also dass Ständeräte andere Ständeräte wählen. Das ist ein rechter Vorteil, den auch die Kandidaten aus dem Ständerat haben in der Regel. Und da hat sicher bei den rechten CVPler, bei den strammen Freisinnigen und auch bei den SVP-Ständeräten hat es bei allen, da würde ich sehr, sehr viel Geld drauf retten, dass die Josic gewählt haben. Und dann, glaube ich, hat sicher eine substanzielle Zahl SVPler gegeben, aber es hat auch nicht die ganze SVP Josic gewählt, weil sonst hätte er mehr Stimmen machen müssen, weil die SVP alleine hat 68 Stimmen, der Josic macht im besten Fall 70. Also, wenn wir davon ausgehen, dass auch mindestens vereinzelte freisinnige Mitte-Leute gehabt hat, sehen wir also, dass auch nicht einmal die ganze SVP, dass es dort Leute gegeben hat, die gesagt haben, für sich, im Interesse von der Konkordanz wahrscheinlich, wir wählen den Josic nicht, wir halten uns als Ticket. Aber es hat sicher sehr viele Stimmen gegeben bei der SVP für den Josic. Und ich bin auch überzeugt, dass es auch im rechten Flügel von der FDP unter den Ständerat und also unter den rechteren Freisinnigen, vielleicht auch unter ein paar Zürcher Freisinnigen, also der Hans-Peter Bartmann zum Beispiel, FDP-Nationalrat aus Zürich, hat nach dem Wahlgang, wo, wie gesagt, der Gerhard André ein paar Stimmen, recht viele Stimmen gemacht hat, hat er gesagt, jetzt sind wir frei, auch bei der SP frei zu wählen. Also das, ich würde nach dieser Aussage von Bartmann, bin ich zu 99% sicher, dass zum Beispiel der Bartmann dann Josic gewählt hat oder Bartmann selber auch aus Zürich wie der Daniel Josic. Also aus allen drei bürgerlichen Stimmen, Parteien Stimmen für Josic, da bin ich sehr sicher.
Wie hat denn die Aktion gefunden? Ist das gerechtfertigt gewesen?
Zuerst muss man, glaube ich, einfach nüchtern festhalten, es entspricht nicht dem, was im Vorfeld angekündigt worden ist. Die SVP wie auch die FDP und die Mitte haben angekündigt, sie wählen auf dem Ticket. Das haben offenbar nicht alle gemacht, sonst hätte das Resultat anders ausgesehen. Ich glaube, grundsätzlich ist das ja einfach ein Ausdruck von einer Unzufriedenheit mit der Situation, die man jetzt hat, mit der Situation, wo die Tickets so wahnsinnig wichtig sind, wo die Parteien können bestimmen, wer auf diesen Tickets steht und man sich daran zu halten hat. Das ist keine Frage von links oder rechts. Ich glaube einfach, da, das Unbehagen, das wächst im Moment.
Deine Frage war ja, Philipp, ist das recht oder ist das angemessen? Also ich würde mal so sagen, die Bundesversammlung, die ist völlig frei in ihrer Wahl. Also da gibt es von mir aus gesehen auch nicht irgendeine moralische Verpflichtung, sich an ein Ticket zu halten, wenn einem das Ticket nicht passt. Also von dem her, ich sehe da jetzt, sage ich mal, aus demokratiepolitischer Warte überhaupt gar kein Problem, wenn Parlamentarier der Daniel Josic wählen, den sie vielleicht für geeigneter halten als die offiziellen Kandidaten. Eine andere Frage ist ja, ob es politisch klug gewesen wäre. Oder? Also, und da würde ich sagen, nein, weil, sagen wir jetzt einmal, der Josic wäre zum Bundesrat gewählt worden, er hätte die Wahl auch angenommen, dann wäre sehr viel Unruhe im System drin gewesen. Oder? Also die SP wäre dann mit einem Vertreter im Bundesrat repräsentiert, von dem sie sich nicht repräsentieren lassen will. Also man muss das schon sehen, oder? Der Josic ist ein Satellit innerhalb der SP-Fraktion. Er steht wirklich am rechten Rand. Er hat mit seiner sehr ehrgeizigen Kandidatur, die er vor einem Jahr nicht durchstieren wollte, obwohl ihm die Fraktion nicht wollte, hat er sehr viele Leute verrückt gemacht. Also da hätte man von mir aus gesehen unnötig Unruhe in die ganze Angelegenheit hineingebracht. Das wäre politisch nicht gescheit gewesen, aber es ist absolut legitim, selbstverständlich, wenn man den Daniel Josic wählt.
Es ist absolut legitim und es ist ja auch ein bisschen provoziert worden. Ich habe vorher so die Rolle von der SP bei der Wahl des grünen Kandidaten angesprochen. Also das ist natürlich schon auch eine Provokation. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf, dass die SP in einem dummen Rang war jetzt, oder? Einerseits die Schwesterpartei, den politischen Zwilling, wollen unterstützen, aber natürlich nicht auf eigene Kosten. Sie würden ja nicht von einem zweiten eigenen Sitz abgesehen zugunsten von den Grünen. Und insofern ist, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Die SP war in einem recht grossen Dilemma jetzt gewesen.
Auf diese Frage kommen wir tatsächlich gerade. Ich würde einfach gerne noch in diesem Podcast über Bundesratswahlen, wo wir schon wieder wahnsinnig lange über Daniel Josic geschwätzt haben, obwohl es definitiv ganz, ganz sicher er nicht Bundesrat wird, noch eine Frage zu ihm stellen. Hat er führen müssen und hätte müssen sagen, Kollege, danke zum zweiten Mal, dass die mir so viele Stimmen geben, aber ich stand für eine Wahl nicht zur Verfügung?
Nein, das finde ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht. Das ist das letzte Mal etwas anderes gewesen. Das Mal ist es so gewesen, dass der ganze Geschichte oder der Wahl jetzt vorausgegangen ist, krasse Watschen an Josic von der eigenen Fraktion. Die eigene Fraktion hat ihn nicht auf dem Ticket wollen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, dass er leicht abgefallen ist, sondern er hat so wenig Stimmen bekommen. Das ist so ein eindeutiges Zeichen gewesen. Und vor dem Hintergrund habe ich sehr viel Verständnis dafür, wenn er sich nachher sagt, wieso müsste ich jetzt vorgehen und auf Vorrat sagen, ich würde ihn übrigens nicht gewählt werden.
Also ganz ehrlich, ich glaube schlicht und einfach, wenn er gewählt worden wäre, dann hätte er die Wahl angenommen. Ich glaube nicht, dass er verzichtet hat. Insofern, wieso soll
das kommt
er Verzicht
noch dazu,
erklären,
genau.
wenn er genau. Eigentlich das gar nicht vorhat, zu verzichten. Ja.
Was einfach ein Fakt ist, dass Priska Seiler Graf, Präsidentin von der Zürcher SP, ist ja eigentlich seine lüteste Unterstützerin gewesen, jetzt bei dieser Kandidatur. Sie hat sich für ihn ins Zeug gelegt, sie hat sich exponiert für ihn. Und eben als eine von den ganz wenigen eigentlich, als Frau auch notabene. Und sie ist ja im Fernsehen heute Morgen auftreten, glaube zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang, und hat gesagt, sie würde von Daniel Josic erwarten, dass wenn er nach dem zweiten Wahlgang nochmal so viele Stimmen macht, dass er dann würde vorgehen und sagen, wähle mich nicht. Und dass er sich jetzt auch über das hinwegsetzt, zeigt, er retourniert nicht einmal die Unterstützung von der Priska Seiler Graf, die sich für ihn ins Zeug gelegt hat. Und für mich zeigt das schon, bis zu welchem Punkt er letztlich jetzt auch mit seiner Partei gebrochen hat und sie mit ihm. Ihr habt es vorher gesagt, wie schlecht dass er abgeschnitten hat, oder? Ich bin schon sehr gespannt, wie der Daniel Josic in den nächsten Jahren wird weiter funktionieren als Parlamentarier. Es gibt Leute, wird dort spekuliert, tritt er aus der SP oder nicht. Ich finde, es ist eine völlige sekundäre Frage über Austritt aus der SP. Also er ist wahrscheinlich parteiintern der isolierteste Politiker von dem Parlament in den nächsten Jahren. Super gewählt vom Volk. Und im Bundeshaus wird er so eine Art zu einem zweiten Mario Fehr oder so irgendwo so über und zwischen und unter den Parteien schwebend. Und ich finde das noch recht interessant, wie so ein auch talentierter Politiker letztlich, wie es da zum totalen Bruch kommt, oder?
Also ich erwarte jetzt schwer, dass der Daniel Josic bei jeder Vakanz im Bundesrat wieder antritt. Komm.
Für jede Partei.
Komm, wir reden über die SP. Nochmal. Du hast gesagt, Raphael, sie waren in einer schwierigen Lage. Wegen der grünen Kandidatur. Wie haben sie diese schwierige Lage gemeistert?
Ja, das Grunddilemma war, dass die SP eigentlich gerne den Kandidaten der Grünen, den Gerhard Andrey, unterstützt hätte. Aber gleichzeitig die Neubesetzung des Bersee-Sitz gefördert gewesen wäre, wenn sie sich dort zu fest ins Zeug gelegt hätte, also eben, dass das Tür und Tor für Spiele geöffnet hätte und sie darum irgendwie so ein bisschen zurückhaltend sein in dieser Unterstützung, um es nicht gerade zu einem Schwesteren, Streit oder Krieg zu lassen, nicht einfach gar nicht unterstützen, sondern ein bisschen, aber halt auch nicht so richtig voll, eben wegen der bürgerlichen Parteien, die sonst Retourkutschen gegeben hätte.
Interessant ist auch, dass die SP vor 4 Jahren Regula Ritz, Kandidatin von den Grünen, vorbehaltlos unterstützt hat. Aber damals haben sie halt ihre beiden Bundesratsmitglieder schon entrochen gehabt, wo es dann zu dem Sitz gekommen wäre, wo die Ritz angetreten ist. Und sie haben ja den Entscheid, wie sie sich verhalten, bis heute Morgen offen lassen, bis am 10:08, also 10 Minuten vor Wahlbeginn. Erst dann hat die SP gesagt, ja, sie sehen die Kandidatur kritisch und nur eine Minderheit von der Fraktion wird sie unterstützen, oder? Also sie haben das, die schlechte Nachricht für ihre Zwillingspartei bis am Schluss zurückgehalten und haben das dann auch ungefähr gemacht. Also wenn man die Stimmen analysiert, kann man davon ausgehen, dass höchstens etwa 20 oder immerhin 20, man kann das unterschiedlich werten, wahrscheinlich bis zu 20 SPler Gerhard André gewählt haben von total 50. Also das ist etwa das, was man sagen kann. Vielleicht sind es auch nur 15 gewesen. Deutlich mehr als 20 sind es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewesen, wenn man die Stimmen analysiert.
Es ist aber etwa die Zahl gewesen, und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Das ist namentlich in der SVP-Fraktion extrem schlecht angekommen.
Ich finde den Faktor, den du ansprichst, Markus, schon interessant, wie gross wirklich die Auswirkung ist von dieser Reihenfolge, wer wann gewählt wird. Oder? Die Regula Ritz hat letztes Mal viel mehr Stimmen gemacht als der andere jetzt das Mal. Und das hat wahrscheinlich einzig und allein mit dieser Reihenfolge zu tun, dass das Mal die beiden SP-Kandidaten ganz am Schluss an die Reihe gekommen sind, dass man dort entsprechend Angst hat vor Retourkutschen. Und wenn man denkt, wie gross die Auswirkung von dem ist auf die Zusammensetzung von unserer Regierung, dann ist das schon noch krass.
Man könnte sich überlegen, dass man das ganz anders wählt, oder? Zum Beispiel alle gleichzeitig.
Dann wären wir heute auch ein bisschen schneller fertig gewesen mit Job. Und wären schneller fertig.
Nein, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, Philipp. Also der Unmut ist gross, dass eigentlich so, es ist ja wie so eine Pattsituation und so ein Erstarren von allen Fraktionen. Alle haben Schiss, dass die anderen ihnen eins reinbrätschen. Und insofern müsste jetzt schon sehr aktiv darüber nachgedacht werden, was gäbe es für ein Wahlprozedere, ein Wahlsystem, wo da bessere Lösungen würde ermöglichen, dass es nicht so eine festgefahrene Situation bleibt.
Wir haben das auch heute Morgen gehört. Es gibt Leute, die in Schlüsselfunktionen sind in den Parteien, die sagen, wir müssen jetzt anfangs Legislatur versuchen, vielleicht nicht irgendeine neue Zauberformel zu erfinden, aber wenigstens irgendwie versuchen, das Wahlsystem zu reformieren. Also es gibt so Gedanken, wie chancenreich denn das ist, muss man schauen. Was heute einfach schon interessant war, ich war ja den ganzen Morgen im Bundeshaus gewesen, ein Teil von euch auch, und wenn wir mit Grünen geredet haben, dann muss man wirklich sagen, die sind stinke sauer über die SP. Also da sind zum Teil nicht zitierfähige Aussagen gefallen heute Morgen. Leute, die sagen, wir sind enttäuscht, das ist, wie gesagt, das ist noch zitierfähig. Dann sagen sie, ja, die reden 4 Jahre lang davon, dass die SVP und die FDP übervertreten sind im Bundesrat. Sie reden 4 Jahre lang von Solidarität zwischen der linken Partei und heute, wo sie uns könnten wählen, wählen sie uns nicht. Das sei feig. Sie haben sich der Erpressung von der SVP und der FDP hergegeben. Das sind Sachen, die ich heute nicht nur von einem grünen Politiker gehört habe, sondern von mindestens 5. Und das ist die Stimmung im Moment zwischen diesen beiden Zwillings- und Schwesternparteien. Und es war lustig, wenn man dann die SP-Leute angesprochen hat auf das. Die haben eine schöne Sprachregelung gehabt. Dort hat es dann geheissen, ja, heute ist nicht Zeit, über das zu reden oder über den Josic zu reden, sondern heute ist Zeit, um sich über die Wahl von Beat Janz zu freuen.
Ich glaube, dass das eine von den ganz zentralen Fragen jetzt parteipolitisch und machtpolitisch von der kommenden Legislatur wird. Wie stehen die zwei Zwillingsparteien, also auf der linken Seite SP und Grüne, zueinander? Ist die SP tatsächlich bereit, zum auch Macht abzugeben zugunsten von der kleineren Schwester? Weil ein anderer Weg, dass die Grünen jemals an dieser Macht im Bundesrat würden beteiligt werden, gibt es im Moment schlicht nicht oder ist nicht absehbar. Rein arithmetisch ist es auch so, dass die beiden Parteien genau Anrecht auf 2 Sitze hätten. Und da wäre es schon halt auch an der SP, dass, also daher rührt ja der Frust jetzt auch von den Grünen, dass sie einen Schritt würden auf die Grünen zumachen und dass man da eine einvernehmliche Lösung würde finden, dass es den Grünen auch mittelfristig würde ermöglicht werden, um an dieser Macht beteiligt zu werden. Ich habe ja beispielsweise ein System vorgeschlagen, wo man zwingend 3er-Tickets müsste machen, also alle Fraktionen, wenn sie Vakanzen haben, müssten 3er-Tickets machen und wenn man das in Pol würde denken, also wenn man würde von einem Linken, einem Mitte, also einem Zentrumspol und einem rechten Pol ausgehen, dass dann die 2 Parteien auf einem 3er-Ticket beispielsweise könnten 2 SP-Kandidaten und eine grüne Kandidatin oder so portieren und es dann im Parlament wäre, um zu entscheiden, wem sie den Vorzug geben.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, wir werden jetzt in dieser Legislatur kein Rücktritt mehr von einer SP-Bundesrätin oder einem SP-Bundesrat gesehen. Das heisst, der Konflikt zwischen der SP und den Grünen, der kann sich an dieser Frage gerne nicht mehr entzünden. Es gibt aber eine relativ intakte Chance, dass der Ignazio Cassis das Amt abgibt, irgendwann in den nächsten Jahren. Dann gehe ich davon aus, dass die Grünen wieder angreifen werden und ich gehe auch davon aus, dass die SP den Angriff dann wird unterstützen. Weil dort gibt es wirklich keine strategische Differenz und der Riss, der jetzt anlässlich von dieser Gesamterneuerungswahl zwischen diesen 2 Parteien auftreten ist, der wird bei dieser Gelegenheit wieder gekittet werden. Und man muss schon sehen, die Grünen haben die Wahl verloren, das heisst, sie sind mit wenig Schwung, wenn man es so nennen will, in die ganze Geschichte reingegangen. Also sie haben ihre Ansprüche nicht gut können begründen mit ihrer Wählerstärke. Und sie müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, in die Nähe von einem Bundesratssitz zu kommen, müssen sie bei den nächsten Wahlen zulegen, und zwar markant zulegen. Wenn ihnen das nicht geraten und wenn sie vielleicht sogar noch mal verlieren, dann wird sich die Diskussion um einen grünen Bundesratssitz auf Kosten von SP oder von wem auch immer sowieso sehr schnell von selber erledigen.
Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn der Ignazio Cassis absehbar dann zurücktritt, dass auch die Mitte wird antreten und dass, wenn die Grünen und Mitte antreten, eher die Mitte dürfte den Sitz machen.
Die Frage ist einfach,
da würde ich jetzt, wenn wir jetzt mal wetten wollen, da wäre ich jetzt dabei. Wir haben ja bisher so gute Erfahrungen gemacht mit dem.
Was ich halt schon immer lustig finde, Raphael, wie du die verschiedenen Berechtigungen quasi ausrechnest, oder dass dir völlig klar ist, dass SP und Grüne zusammen höchstens 2 Sitze haben können, aber dass es für dich auch logisch ist, wenn jetzt der Cassis zurücktritt, was in den nächsten 4 Jahren nicht kann machen, unter uns gesagt, sonst verliert die FDP den Sitz, dass der dann automatisch der Mitte wird zugestehen, wo ja gleich viel Wähleranteil hat wie die FDP.
Mhm. Also SP und Grüne, das ist einfach Mathematik, oder? Dass die 2 Sitze haben. Und dann das mit der Mitte muss ich vielleicht schon noch schnell ein bisschen ausführen. Das ist etwas, was ich geschrieben habe, jetzt unlängst. Das habe ich vorher so ein bisschen angetönt, wenn man es eher so in Pol denkt, dass, also in politischen Lager denkt, dass dann, wenn die Mitte, und da müsste aber tatsächlich auch noch Strukturarbeit passieren, also wenn die Mitte so die Absicht, die der Gerhard Pfister ja hat, zum den Zentrumspol stärker auszubilden, wenn die Mitte sich dort mit der GLP beispielsweise mehr würde finden und man dann die Wähleranteile würde kumulieren, dann würde ich das knapp für 2 Sitze länger. Also das war echt die Argumentation, die vollständig.
Okay, dein Einwurf, Raphael, mit der Mitte, der ist berechtigt. Es ist natürlich auch möglich, dass die Grünen dann so eine Mitte-Sprengkandidatur würden mittragen, aus taktischen Gründen, um die Rechtsmehrheit, die wir heute haben, aufbrechen. Aber das ist wie noch schwer prognostizieren. Ich sage einfach, Grüne und SP, die werden in den nächsten 4 Jahren nicht mehr in eine Situation geraten, wo ihre strategischen Interessen grundlegend divergiert, das glaube ich nicht.
Man hat es jetzt auch in unserer eigenen Diskussion gemerkt, oder? Es führt wie in keine Richtung. Also es gibt keine Veränderung irgendeiner Art. Das Einzige, was das aktuelle Parlament standbringt und auch was unsere Lösung sind, wenn wir ehrlich sind, ist Status quo. Wenn jetzt in 4 Jahren die Wahlen wieder sind und es passiert wieder ein bisschen etwas in die eine oder ein bisschen etwas in die andere Richtung, dann wird doch einfach wieder nichts passieren. Hat nicht der heutige Tag gezeigt, dass das System extremst veränderungsresistent ist? Und ist das nicht am Schluss auch gefährlich?
Auf das, was ich am Anfang ein bisschen anspielen wollte, und ich gesagt habe, dass die Unzufriedenheit so ein bisschen überall immer spürbarer wird. Ich habe es, glaube ich, gesagt, jetzt im Zusammenhang mit dem Ticket. Aber ich glaube auch, dass jetzt im Vorfeld von dieser Wahl so viel über keinen Plan geschrieben worden ist, das ist unter anderem mit dem begründet gewesen. Der zweite Grund ist, dass es interessant ist für uns Medien und für das Publikum. Aber ich glaube schon, es ist einfach so, dass die aktuelle Zusammensetzung von der Regierung, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, die vertritt etwa ein Viertel von der Stimmbevölkerung nicht mehr. Und das ist etwas, wo man spürt. Das spüren die nicht vertreten sind, das spüren aber auch die, die jetzt im Moment noch die entsprechend überrepräsentiert sind. Und ich glaube, da fängt jetzt einfach etwas an zu gären. Und man kann eben rein mathematisch argumentieren, wie man das vorher teilweise probiert haben oder eben auf unterschiedlichen Ebenen argumentiert haben. Aber wenn man einfach mal 100% 7 Sitz oder quasi 100% durch 7 Sitz teilt, dann gibt das etwa 14%, die eine Partei muss haben, um einen Sitz haben. Das ist eine Logik, aber das ist nicht die, die im heutigen System verankert ist. Jetzt haben wir die Zauberformel, die Podestlogik, 2 Sitze jeweils für die grössten Parteien, einen für die viertgrösste. Und solange man diese Logik hat, kommt man wie nicht aus dem raus, auch aufgrund von dem Machtkartell, wo die Bundesratsparteien haben, wo wir auch schon darüber geredet haben, dass die sich halt gegenseitig absichern.
Wir haben jetzt viel von Prozent geredet und du hast aber vorher gesagt, letztlich, Jacqueline, hast du das Wort Macht ins Maul genommen. Und letztlich ist es eine Machtfrage. Und darum, wir können lange jetzt die optimale Formel da diskutieren, am Ende des Tages ändert sich die Zauberformel, wenn nicht, weil irgendeiner eine super Rechnung aufs Papier geschrieben hat, sondern weil es irgendwo eine Mehrheit gibt, um die Macht neu zu justieren. Und ich bin sehr überzeugt, beim nächsten Vakanz bei der FDP wird es sehr grosse Diskussionen geben. Mitte links hat es dann in der Hand, den Sitz zu machen. Mitte hätte wieder 2 Sitze. Und die Linke hat das Interesse, den rechten Block, wie sie ihn sehen, von der SVP und der FDP zu brechen. Wieder einen Bundesrat mit einer variablen Geometrie zu schaffen, wo eben nicht mehr das SVP-FDP-Lager eine automatische Mehrheit haben, sondern wo eben in der Mitte zum Beispiel ein zweiter Sitz kommt. Oder die Alternative wäre, dass die FDP dann würde einen sehr moderaten, eher einen zentristischen Kandidat partieren, vom Schlage eines Pascal Couchepin, eines Didier Burkhalters. Also ich glaube, die Zauberformel, so wie sie heute identifiziert wird, wird beim nächsten FDP-Vakanz brutal auf dem Spiel stehen, auf der Kippe stehen. Chancen heute 50-50 und darum hört man heute den bösen Spruch, den ich heute gehört habe von einem Mitte-Parlamentarier und hat gesagt, die beiden FDP-Bundesräte sagen jetzt verdammt dazu, in dem Bundesrat zu bleiben, bis sie noch Puls haben, oder? Das hat man heute gehört. Und ich glaube, die Analyse ist tatsächlich richtig. Egal, ob Mitte am Schluss 0,2% vorne oder hinten ist, bei der nächsten FDP-Vakanz stellt sich Machtfrage. Egal um Prozent, ob es Prozent und wenn dann ein guter Kandidat da ist, wenn mit den Links den Willen hat und heute, aus heutiger Sicht müssen sie dann haben, um Machtverhältnis zu ändern, dann können sie es ändern. Und das heute ist noch so ein letzter, glaube ich, so ein letztes Aufflackern von der alten Zauberformel. Und ich würde heute nicht so viel Geld wetten, dass sie das die nächste Vakanz ebenfalls noch mal überlebt.
Ich würde sagen, vielleicht passiert das auch vor der nächsten Vakanz, wenn jetzt die beiden FDP-Bundesräte noch wettend über die Legislatur rausbleiben und in 4 Jahren nochmal zu den Gesamterneuerungswahlen antreten. Dann kommt es sehr darauf an, wie dann die Wahlresultate ausgefallen sind, wenn dann die FDP nochmal verliert, wenn die Mitte-Partei dann vielleicht sogar bei den Wähleranteilen noch vor der FDP liegt. Jetzt liegen sie hauchdünn hinten dran, aber wir haben ja schon mal gemeint, bevor unsere Bundeskanzlerin dann nochmal das Resultat auszählt hat, die Mitte sei vorne dran, oder? Und das könnte dann beim nächsten Mal wirklich passieren. Dann, glaube ich, sind die zwei Freisinnigen nicht mehr einfach safe, weil sie bisherige sind und weil jetzt ein Haufen Leute bei den Bürgerlichen gesagt haben, wir wählen keine Amtierende ab, wären wir dann nicht mehr so sicher, ob das dann immer noch gelten. Also es könnte schon in 4 Jahren auch ohne Vakanz sich die Frage stellen.
Ja gut, dass das der Gassi in 4 Jahren nochmal antreten, halte ich für aus. Schluss. Er ist dann 66. Er wirkt schon heute eher amtsmüde. Also ich glaube, das Maximum,
was er du noch gehst nicht davon aus, dass er keinen Puls mehr hat mit 66.
Nein, ich meine das einfach, also dass er noch über 4 Jahre rausbleibt, das glaube ich heute nicht. Aber
es kommt ein bisschen darauf an, auch noch, was bei einem Akt passiert, von dem wir jetzt noch gerne geredet haben, nämlich vor Departementsverteilung. Das wird am Donnerstag voraussichtlich passieren. Wenn er jetzt zum Beispiel würde das Innendepartement übernehmen, das jetzt frei geworden ist, rein von seinen Qualifikationen, von seinem beruflichen Hintergrund her, wäre er ja geeignet dafür. Er ist Mediziner. Dann ist für mich nicht ausgeschlossen, dass er nochmal ein bisschen Zeit möchte anhängen im Bundesrat. Eben aus den Gründen, die du ja selber ausgeführt hast, eine Vakanz wird für die FDP möglicherweise recht gefährlich.
Vielleicht noch ergänzend zu dem, was Markus gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Tage von dieser Zauberformel, so wie sie heute besteht, zählt sind. Und zwar, jetzt mal unabhängig von dieser FDP-Frage genommen, man hat ja jetzt wirklich gemerkt, eben so die Mittler-Unzufriedenheit, die es gibt, dass auch die Wiedergewählten, die Amtierenden, teils schlechte Resultate gemacht haben, dass es regelrechte Abstrafungen gewesen sind, dass da Stimmen auf unterschiedliche andere Kandidaten gegangen sind und so die Spiele und das so ein bisschen ein Zeichen setzen, aber doch nicht so, dass es nachher richtig wehtut. Das ist für mich Ausdruck von dieser Unzufriedenheit, dass einfach irgendwie das System nicht mehr funktioniert so. Und ich glaube, für die FDP muss da tatsächlich auch umdenken. Ich habe vorher gesagt, die SP muss umdenken, die FDP ist die andere Partei, die muss umdenken. Ich glaube, dass es für sie könnte eine Chance sein, wenn sie wegkommt von dieser permanenten Bundesratsfrage. Ich meine, das ist im politischen Alltag so omnipräsent, dass die FDP im Bundesrat überrepräsentiert ist, das drückt die Partei richtig an die Wand. Sie ist die ganze Zeit in der Defensive wegen dem. Sie wird als defensive Akteurin wahrgenommen. Wenn sie wieder würde proaktiver können agieren, dann müsste sie von dieser Problematik wegkommen. Und insofern glaube ich, wenn es da eine Bereinigung gäbe, wenn es da eine Veränderung gäbe, könnte das für die Partei auch eine Chance sein, um aus dieser Negativspirale rauszukommen.
Du hast jetzt vorher von der eben Konkordanz unter Druck ist. Ich finde, man hat das heute im Laufe des Tages extrem gut können beobachten, wie die Konkordanz sogar im Laufe des Wahlmorgens in diesen 6 Stunden und gut 20 Minuten verbröckelt ist. Am Anfang gibt Parmalawahl noch wirklich alle wählen dann irgendwie über 200 Stimmen, alles ist in Butter. Und die interessanteste Wahl überhaupt heute Morgen ist die letzte gewesen. Ich weiss nicht, wer die noch alles verfolgt hat. Die Wahl zur Vizepräsidentin vom Bundesrat, Karin Keller-Sutter, kommt eine krasse Ohrfeige über, oder? 138 Stimmen von etwa 240 möglichen. 100 Stimmen sind entweder leer oder gehen auf den Rösti, auf die Elisabeth Baumschneider, auf den Jans Querbeet. Das ist eine brutale Abstrafung von der Karin Keller-Sutter. Ihre Amtsführung ist ja eigentlich unbestritten. Also insofern unbestritten, als sie für eine fähige Bundesrätin gilt. Und trotzdem macht sie so ein schlechtes Resultat. Das zeigt für mich, da kommen ganz verschiedene Faktoren zusammen. Die Linken, die sich rächen bei der FDP, weil die vorher irgendwie Josic gewählt haben. Die SVP, die sich rächen bei der Karin Keller-Sutter, weil sie seit immer nicht mögen. Und so weiter und so fort. Und das kumuliert wird sich dann am Schluss in einem eigentlich formalen Akt Wahl zur Vizepräsidentin vom Bundesrat, eine Formalie. Es ist immer klar, wer das wird. Und sie macht so ein schlechtes Resultat. Das zeigt für mich, wie heute im Laufe dem Morgen, wie so die Konkordanz, wo am Anfang alle ganz grosse Predigten auf die Konkordanz gehalten haben, die Fraktionschefs, wie am Schluss noch so 138 Stimmli übrig bleiben von dem.
Ich möchte einfach, um das ein bisschen relativieren, die Micheline Calmiret nur ein Beispiel, man könnte auch andere bringen, aber wo sie für das Jahr 2011 zur Bundespräsidentin gewählt worden ist, hat sie 106 Stimmen gemacht, also das viel schlechtere Resultat als jetzt Karin Keller-Sutter. Ich glaube, ja, man muss schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht überjessen, oder? Also, das System ist wahnsinnig träge und resilient. So aus der Distanz, wir sind näher dran gewesen, muss ich sagen. Aus der Distanz habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt am heutigen Tag Zauberformel zu Grab getragen worden ist oder Konkordanz zu Grab getragen worden ist. Es hat Misstöne gegeben, ja. Und es werden sich viele Fragen stellen, eben bei der nächsten FDP-Vakanz, wir haben davon geredet, oder wird es dann sehr interessant. Aber alles in allem habe ich jetzt heute nicht einen wahnsinnig dramatischen Wahltag gefunden. Es sind alle so gewählt worden, wie vorgesehen. Der Favorit hat es geschafft. Eigentlich ist die Wahl vor einem Jahr, wo mit der Elisabeth Baumschneider als Bundesrätin geendet hat, der dramatischer Akt gewesen, von mir aus gesehen, als das, was wir jetzt heute erlebt haben.
Ganz zum Schluss würde ich gerne noch über etwas reden, was bis jetzt gar nicht zur Sprache ist. Und zwar ist auch der Bundeskanzler gewählt worden. Der Alte ist übrigens gegangen, der hat eine lustige Rede gehalten. Neu ist der Viktor Rossi von der GLP Bundeskanzler. Inwiefern ist das eine historische Wahl?
Historisch ist die Wahl darum, weil es zum allerersten Mal ein GLP-Vertreter ist, der das Amt inne hat. Man kann ja auch sagen, die historische Komponente ist, dass jetzt eben eine Partei mit einem G im Namen, mit Grün im Namen, überhaupt so noch an dieser Regierung ist, also in die Regierung eingebunden ist im weiteren Sinn. Das ist ja der Bundeskanzler ist ja der 8. Bundesrat, so genannt. Und von dem her ist das, ja, wie du richtig sagst, durchaus eine historische Wahl. Bemerkenswert ist auch, dass zum wiederholten Mal die Kandidaten, also das Mal sind es ja sogar zwei Kandidaturen gewesen von der SVP, nicht durchgekommen sind im Parlament. Die SVP hat sehr stark darauf gedrängt, das Amt dürfen inne zu haben. Eben darum ist sie gerade mit zwei Kandidaturen gekommen. Der Gabriel Lüchinger hat vergleichsweise viele Stimmen gemacht. Nathalie Gumma hat keinen Stich gehabt.
Und damit hatten wir auch die obligate Minute für die Bundeskanzlerwahl verbracht. Wir hören auf mit dem Beat Jans. Wird er ein guter Bundesrat?
Ich glaube, der Beat Jans würde ein sehr guter Umweltminister werden. Das ist sein Schwerpunkt gewesen, als er noch Nationalrat war. Es gibt aber wenig bis keine Anzeichen dafür, dass er das Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement könnte übernehmen. Das ist seit dem ersten Jahr der Albert Rösti. Er wird das nicht abgeben. Wie gut er sich in anderen Departementen oder insbesondere im Innendepartement oder Alain Berset jetzt abgibt, wie gut er sich dort wird machen, das wird noch eine interessante Frage werden. Ich denke, es ist für einen sozialdemokratischen Innenminister schwierig, Reformen durchzubringen. Man hat das jetzt beim Alain Berset gesehen, wo er jetzt 12 Jahre lang ja, doch einige Mühe bekundet hat mit den grossen Baustellen bei den Sozialversicherungen, im Gesundheitswesen und so weiter. Für eine Prognose ist es wahrscheinlich zu früh. Der Beat Jans ist sicher ein Politiker mit Willen zur Gestaltung, inwiefern er den wird in konkrete politische Resultate ummünzen können, wird man sehen.
Ich glaube, eben wie gut, dass er als Innenminister oder so wird, ich persönlich wage da keine Prognose, weil ich habe schon viele Bundesräte gesehen, wo man am Anfang denkt, die sind super, sie sind nicht so super geworden und umgekehrt. Ich finde, der Beat Jans bringt mehrere Voraussetzungen mit, um ein guter Bundesrat zu werden. Er hat Parlaments- und Regierungserfahrung in einem bedeutenden Kanton und er ist auch ein guter Kommunikator und er versteht sicher auch den politischen Mechanismus und das sind sicher gute Voraussetzungen, aber ob aus dem ein guter Bundesrat werden wird, das zeigt sich am erst im Amt selber.
Ich habe es bemerkenswert gefunden im Wahlkampf, wie kompromissbereit er sich gezeigt hat. Das spricht für Eignung für ein Bundesratsamt, dass er auch einem politischen Gegner, also namentlich den Bauern, entgegengekommen ist, inhaltlich. Er hat mit verblüffender Offenheit im Vorfeld gesagt, dass er sich nicht so kompetent fühlt in den Dossiers vom Innendepartement. Das kann ein Vor- oder ein Nachteil sein. Es kann ein Vorteil sein, dass jemand mit ganz frischem, unverbrauchtem Blick reinkommt und dann sieht, wo eigentlich Handlungsbedarf besteht. Und es besteht massiver Handlungsbedarf, sei es in der Gesundheitspolitik, sei es in der Altersvorsorge in dem Innendepartement. Es kann aber auch ein Nachteil sein, weil er sich sehr viel Wissen, Know-how zuerst muss aneignen muss und ob ihm denn das gelingen wird, das ja, kann man schlicht nicht prognostizieren. Aber eben insofern wäre ich jetzt auch bei Markus, dass eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig ist, wie er im Amt sich wird schlagen.
Nur noch eine kleine Ergänzung, weniger aus einer politisch-strategischen Sicht, sondern mehr aus der Sicht von einem Teil der Bevölkerung. Beat Jans hat ja in dem ganzen Nominationsverfahren und in seinem Wahlkampf sehr stark betont, wie er aus einfachen Verhältnissen käme, wie seine Mutter noch 4 Jahre Schulbildung hatte. Sein Vater ist, glaube ich, Schlosser, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall einen handwerklichen Beruf, hat auf einer Baustelle geschafft. Und das ist sicher ganz fest auch so ein bisschen Marketing in eigener Sache gewesen. Ich glaube aber schon, dass das an einem Bundesrat gut tut, wenn dort auch jemand sitzt, gerade in einem Innendepartement, wo die Sorgen von den weniger gut gestellten Leuten im Land kennt.
Und man muss einfach abschließend nochmal festhalten, was das für ein historischer Tag ist für Basel. Wir haben mit der Eva Herzog die Ständeratspräsidentin aus Basel. Wir haben mit dem Erik Nussbaumer einen Basel-Bieter, der Nationalratspräsident ist und damit höchster Schweizer. Und jetzt haben wir den Beat Jans seit einem halben Jahrhundert, der erste Bundesrat aus Basel. Also Philipp, ich hoffe, das bedeutet dir etwas.
Es ist ein ganz kleiner Schritt noch zur Weltdominanz. Danke nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt, an diesem Bundesratswahltag mitzuschwätzen. Das war es mit diesem Politbüro. Markus Häfiger in Bern, Jacqueline Büchi in Zürich, Fabian Lenz auch in Zürich und Raffaella Bierer auch in Bern. Sorry für die komische Reihenfolge. Und weil der Fabian das so schön gesagt hat, gibt es jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen Glocke. Ciao zusammen.
Ciao. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Ciao, wie jetzt der Film.